Ihr Lieben, manchmal ist ein Geschenk Gold wert. So das Buch, das ich von einer Freundin bekam. Sie war dermaßen vom Inhalt begeistert, dass sie nun unbedingt meine Meinung wissen wollte. Und so habe ich gelesen, gestaunt und zutiefst empfunden, das ist Evangelium in seiner schönsten Form. Denn es sprach meinen Verstand und mein Herz an. Es zeigte mir, wie einzigartig wichtig ich Gott bin. Und es machte mich meines Glaubens noch gewisser. Glaubensgewissheit. Wer sich seines Glaubens gewiss ist, von dem fallen sämtliche Unsicherheiten ab. Der weiß sich von Gott getragen und kann seine Straße fröhlich ziehen. Ich hoffe, ich habe euch wenigstens so ein bisschen neugierig gemacht. Und so möchte ich euch mit hineinnehmen in dieses Buch. Denkt mit, prüft alles und das Gute behaltet. Zunächst zeigt der Autor auf, dass Gott ein Bündnisgott ist. Es sind Bünde, mit denen Gott mit uns in Beziehung tritt. Dabei unterscheidet er drei Gruppen von Menschen, die er auf unterschiedliche Weise anspricht. Die Juden, die Heiden und uns, die neutestamentliche Gemeinde. Wir müssen deshalb, wenn wir die Bibel lesen, immer fragen, mit wem spricht Gott hier eigentlich? Mit den Juden tritt Gott in Verbindung durch das Gesetz des Mose. Mit den Heiden durch das Gesetz des Gewissens. Mit der neutestamentlichen Gemeinde, also mit uns, durch das Gesetz Christi, auch Gesetz der Liebe genannt. Diese drei Gruppen gilt es strikt auseinanderzuhalten. Die Verbindung Gottes mit den Heiden, das vernachlässigen wir jetzt mal. Wir schauen uns kurz den alten Bund an und widmen uns dann umso mehr dem neuen Bund in Christus. In Bezug auf den alten Bund muss gesagt werden, Gott schloss ihn mit Israel. Und zwar nur mit Israel, mit Mose als Mittler. Von daher war es nie beabsichtigt, dass irgendjemand anderes diesem Bund folgen sollte. Kein Nichtjude war je und ist diesem Bund verpflichtet. Was das für eine Befreiung für uns bedeutet, werden wir noch sehen. Die Grundlage des alten Bundes war also das Gesetz. Aber dann kam Jesus und mit ihm das Ende des Gesetzes. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung endete der alte Bund. Dazu Paulus in Galater 5, Vers 4: Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Schon von daher gilt für uns Christen, dem alten Bund abzuschwören. Aber Achtung, bitte verwechseln wir nicht den alten Bund mit dem Alten Testament. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird, wehrt er ihn mit Versen aus dem Alten Testament ab. Wenn Paulus über die Schrift und ihre Bedeutung spricht, bezieht er sich immer wieder auf das Alte Testament. Von daher ist es falsch, wenn manche sagen, ach, wir leben im Neuen Bund, also brauchen wir das Alte Testament nicht mehr. Richtig ist, das Alte Testament im Licht des Neuen Bundes und mit Hilfe des Heiligen Geistes zu lesen. Jesus brachte den neuen Bund. Der war so radikal neu und anders, dass die Juden, sprich die Schriftgelehrten und Pharisäer, Anstoß daran nahmen. Jesus versuchte ihnen deutlich zu machen, dass das Alte auf keinen Fall mit dem Neuen vermischt werden darf. Sie ist ein Beispiel von den alten und neuen Kleidern bzw. den alten und neuen Weinschläuchen. Auch wir dürfen hier nichts vermischen. Wenn wir altes Bunddenken und Verhalten in unser Leben integrieren, dann reißen die Kleider, dann platzen die Weinschläuche und sämtliche Vorteile und Segnungen des neuen Bundes gehen uns verloren. Leider wird das nicht immer auseinandergehalten, was dann bei Christen oft zu Frust und einem ständigen Auf und Ab in ihrem Glaubensleben führt. Ihr Lieben, wir dürfen mit Gott nie auf der Grundlage des alten Bundes in Beziehung treten wollen. Für uns gilt Römer 10, 4, neue Genfer Übersetzung, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Nochmal zum Verständnis. Im alten Bund suchte man durch Halten des Gesetzes, Gott gnädig zu stimmen. Wer die Gebote hält, den segnet er. Im neuen Bund ist das anders. Wenn wir da die Bibel lesen, beten, fasten, spenden oder irgendeine andere an sich gute Sache tun, um Gott gnädig stimmen zu wollen, um uns bei ihm absichern zu wollen, dann zerreißen wir den Schlauch und verlieren den guten Wein. Hüten wir uns deshalb davor, einen Mix aus altem und neuem Bund zu leben. Und hüten wir uns davor, mit Gott einen Deal aushandeln zu wollen. Herr, wenn ich das und das tue, ja, dann du bitte auch. Nein, Gott tritt mit uns im neuen Bund nicht mehr aufgrund unseres Verhaltens oder aufgrund unserer guten Werke in Beziehung. Was hätten wir denn auch zu bringen, was er brauchen könnte? Gott geht mit uns eine Beziehung ein, und zwar einzig und allein durch das, was Jesus durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen zu unseren Gunsten getan hat. Jesus, meine und deine Gerechtigkeit. Wir haben es also gar nicht mehr nötig, durch gute Werke vor Gott glänzen zu wollen. Jesus genügt. Das, was er getan hat, genügt. Und da bin ich nun wieder bei meinem Lieblingswort der Bibel, Johannes 19, Vers 30. Im Grundtext, ihr wisst das ja, steht da nur ein einziges Wort, nämlich das, was Jesus sterbend am Kreuz rief, Tetelestai, es ist vollbracht. Ihr Lieben, was immer in der Heiligen Schrift verhandelt wird, muss sich an diesem Wort messen lassen und muss vor dem Hintergrund dieses Wortes verstanden und ausgelegt werden. Ohne Jesu, es ist vollbracht, haben wir weder Errettung noch Heilung noch irgendeinen Segen und schon gar keine Zukunft im Himmel. Wenn wir nun gesagt haben, dass der alte Bund von uns radikal abzulehnen sei, so bedeutet das aber nicht, dass wir gesetzlos wären. Wir leben das Gesetz Christi. Und doch ist seine Anwendung völlig anders. Wir gehorchen ihm, wie gesagt, nicht, um vor Gott gerecht dazustehen, sondern als Antwort darauf, dass wir in Jesus bereits gerecht gesprochen sind. Wir leben das Gesetz Christi nicht, um Gottes Wohlwollen zu gewinnen, sondern weil wir seine Gunst längst gewonnen haben. Was wir jedoch einüben können, ist jenes neue Gebot Jesu. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr auch einander liebt. Paulus ergänzt, seid niemand irgendwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Deshalb geht es bei Jesus auch nicht mehr wie im alten Bund um Auge, Zahn um Zahn und schon gar nicht um Blutrache, sondern um ein wie Jesus uns, so wir anderen. Welch ein Unterschied! Machen wir uns weiter schlau und fragen wir, mit wem hat Gott den neuen Bund geschlossen? Viele werden antworten, na mit uns. Das ist falsch. Der neue Bund wurde ausschließlich zwischen Gott und Jesus Christus geschlossen. Darum ist er ja so sicher, weil er eben gerade nicht von uns abhängt. Ihr Lieben, so mancher lebt sein Christsein deshalb mehr schlecht als recht, weil er immer noch glaubt, es hinge von ihm ab, ob überhaupt und wie Gott mit ihm in Beziehung tritt. Versagt er, dann könne Gott ja gar nicht anders, als ihn zu verwerfen. Falsch, ihr Lieben, falsch. In Hebräer 7, 22 lesen wir, dass Jesus der Bürger für einen besseren Bund ist. Und so bindet sich Gott an uns eben gerade nicht durch das, was wir leisten, was wir auf die Beine stellen. Er bindet sich an uns allein durch Jesus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Jesus ist der eine und einzige, der in alle Ewigkeit garantiert, dass unsere Beziehung zu Gott immer, immer perfekt ist. Warum? Weil jener Tausch vorgenommen worden ist. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich liebe Jesus, weil er mich gerettet hat und weil ich durch ihn in den neuen Bund hineingenommen wurde. Und das ganz Schöne, da Gott in seiner Liebe vollkommen treu ist, kann er nie, nie aus diesem Bund aussteigen. Ganz nebenbei, der neue Bund wird auch Blutbund genannt. Und zwar deshalb, weil der Starke, nämlich Jesus, den Schwachen, dich und mich, zu beschützen hat. Selbst wenn ihnen das Leben kostet. Jesus hat es das Leben gekostet. Darum, um des Blutbundes willen, hält er, der Starke, uns Schwache fest, sodass uns niemand, gar niemand aus seiner Hand reißen kann. Wunderbar herrlicher neuer Bund. Im neuen Bund sind wir ganz und gar mit Christus vereint. Darum unterscheidet Gott nicht mehr zwischen seinem Sohn und uns. Wir gehören untrennbar zusammen. Jesus das Haupt und wir sein Leib. Ich fasse kurz zusammen. Der neue Bund wurde zwischen Gott und Jesus Christus geschlossen. Er ist völlig sicher, weil er eben nicht von uns abhängt, sondern allein von Gott und Jesus. Weder Gott noch Jesus werden diesen Bund je verlassen, denn beide sind ihrer Natur gemäß treu. Von daher ist es völlig egal, was wir, die wir Christen sind, tun. Es wird die Bundesbeziehung nicht beeinflussen. Verstehen wir? Unser Versagen wird nichts an Gottes Verbindung zu uns ändern, weil er uns über Jesus ansieht. Gott wird uns also immer so behandeln, wie er Jesus, seinen geliebten Sohn, behandelt. Alles, was wir zu tun haben, ist, ihm zu glauben. Denn Glaube ist die einzige Währung, die vom Himmel akzeptiert wird. Alles, wofür Christus am Kreuz bezahlte, kann nur durch Glauben zu unserer Erfahrung werden. Und so glauben wir, dass Jesus unser Heil vollbracht hat. Und zwar vollkommen, vollständig. Und dass dem nichts hinzugefügt werden kann und muss. Das macht übrigens auch die grammatikalische Form von es ist vollbracht deutlich. Vergangenheitsform, Indikativ, Passiv. Die Vergangenheitsform zeigt an, dass der Verlauf einer Aktion abgeschlossen ist. Der Indikativ, dass sich das Ergebnis aber weiter voll auswirkt. Und die Passivform, dass an dem Subjekt des Satzes gehandelt wird. Jesus war das vollkommene Lamm, das geschlachtet wurde, ohne sich zu wehren. Dabei hätten ihm Legionen von Engeln zur Verfügung gestanden. Aber er verweigerte jede Abkürzung und blieb passiv. Es ist vollbracht. Freuen wir uns. Der Preis für unsere Sünde ist bezahlt. Die Schlacht ist vorbei. Der Sieg ist errungen. Als Jesus in die Gegenwart Gottes zurückkehrte, wurde der neue Bund besiegelt. Und so müssen wir uns nie wieder sorgen, dass Gott uns ja vielleicht verschmähen könnte, nur weil wir versagen. Der neue Bund ist absolut. Er ist durch das Blut Jesu Christi garantiert. Und dieses Blut redet. Denn Blut hat immer eine Stimme. In Hebräer 12, Vers 24 wird bezeugt, dass Jesu Blut besser redet als Abels Blut. Seit Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, spricht sein Blut unablässig und zwar zu unseren Gunsten. Wenn uns also der Feind am Thron Gottes anklagt und verdammt, oder wenn Menschen oder gar wir selbst uns anklagen und verdammen, dann können wir sicher sein, dass Jesu Blut redet. Dass es nicht nur alle Anklagen übertönt, sondern sie für null und nichtig erklärt. Und sollte der Teufel bei uns nicht locker lassen, dann halten wir ihm entgegen, du bist ein besiegter Feind. Dein Verklagen bei Gott nützt dir gar nichts, denn Jesu Blut spricht für uns. Wunderbar neuer Bund und wir mit hineingenommen. Dazu eine weitere Tatsache. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Deshalb macht er auch keinen Unterschied, ganz gleich, ob jemand schon lange glaubt oder erst kurz dabei ist. Siehe Jesu Beispiel von den Arbeitern im Weinberg. Die zuletzt Gekommenen erhalten den gleichen Lohn wie die, die bereits den ganzen Tag im Weinberg arbeiteten. Gott darf keinen Unterschied machen, weil er sich durch seinen neuen Bund an jeden von uns gebunden hat. Und der Lohn, den er zahlt, ist immer er selbst. Wenn aber er selbst der Lohn ist, dann kann es kein mehr oder weniger geben, denn Gott schenkt sich immer ganz. Kein Unterschied, wenn wir das doch begreifen würden. Wir würden dann nie wieder auf andere herabschauen und sie als geringer einstufen als uns selbst. Das Schaulaufen vor Gott würde aufhören. Und wir könnten uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass die Gebete bestimmter Leute mehr Autorität vor Gott haben als unsere eigenen. Das ist altes Bunddenken und hindert uns daran, den Sieg Christi voll auszukosten und zu leben. Ihr Lieben, Gott handelt mit uns aufgrund dessen, wer wir in Christus sind. Indem wir an ihn glauben, sind wir völlig eins mit ihm gemacht. Sprich, alles, was Jesus gehört, gehört genauso gut uns. Und so hat das in Christus sein plötzlich eine ganz neue, tiefe Bedeutung für uns. Wir sind in ihm und wir bleiben in ihm und können darum all die Vorrechte des neuen Bundes genießen. Wobei das in ihm bleiben nichts mit Werken zu tun hat, sondern mit Bergen. Mit Bergen. Wir kommen in die ausgebreiteten Arme Jesu und ruhen in ihm. Wir genießen seine Gegenwart und freuen uns, dass nicht mal unsere Verfehlungen die Beziehung zu ihm kaputt kriegen. Dürfen wir dann also einfach drauf los sündigen? Nein, denn es würde unsere Intimität mit Gott stören. Nicht, weil Gott uns dann nichts mehr mit uns zu tun haben wollte, sondern weil uns das Herz schwer würde. Sünde macht das Herz schwer, sodass wir dann nicht mehr froh und frei leben könnten. Ich sage es nochmal anders, wenn wir sündigen, dann gehen wir zwar nicht verloren, aber es fällt uns zunehmend schwerer, Gottes Wohltaten zu empfangen und zu genießen. Und da sind wir nun bei einem weiteren Stichwort des Buches, dem nehmenden Glauben. Nehmender Glaube, sagt er bereits das Wort, ist Glaube, der empfängt. Wenn die Bibel uns auffordert, Dinge im Gebet zu empfangen, dann meint sie, es mit Händen zu ergreifen und nicht wieder loszulassen. Und da bringt nun der Autor des Buches einen kühnen Gedanken ein. Er fordert uns als Nehmende im Glauben auf, Gott niemals, niemals um Dinge zu bitten, die uns durch den neuen Bund bereits gehören. Wir erbitten diese Dinge nicht, sondern ergreifen sie im Glauben und danken Gott dafür. Der Autor unseres Buches spricht hier von Gottfakten. Als Jesus rief, es ist vollbracht, setzte er Fakten frei, die wir durch nehmenden Glauben ergreifen können. Zur Erklärung, Gottfakten sind Dinge, die Gott bereits getan hat. Und es gibt nur eine Art, sie zu erfahren. Wir müssen sie einfordern, anstatt um sie zu bitten. Ein Beispiel. Die Bibel sagt, dass wir mit Christus gekreuzigt wurden und der Sünde gestorben sind. Und dass uns das Gesetz des Geistes frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Solche Gottfakten zweifeln wir nicht an, sondern nehmen sie für uns in Anspruch und danken Gott dafür. Auf diese Weise verfestigen sie sich in unserem Leben und unser Glaube wird stark und ansteckend. Noch ein Beispiel. Da ist eine Not in unserem Leben. Sie überdeckt die Zusage Jesu, dass er gekommen ist, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Not in unserem Leben, was tun wir jetzt üblicherweise? Wir fangen an zu beten. Wir bitten andere um Gebet. Wir beten intensiver und fasten vielleicht gar. Wir bitten Gott, uns zu stärken und unsere Umstände doch bitte, bitte zu verändern. Ihr Lieben, sowohl Gebet als auch Fasten und die Fürbitte anderer sind gut. Wenn wir sie jedoch auf Gottfakten anwenden, dann bringen sie gar nichts. Warum? Weil 2. Petrus 2,3 gilt. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Sie hat es uns geschenkt. Jesus müsste deshalb also sagen, ihr habt alles, was ihr für ein überfließendes Leben braucht. Ich habe es für euch bereitgestellt, als ich am Kreuz starb und damit den neuen Bund besiegelte. Ihr bittet mich, fleht und fastet, aber es gibt nichts, was ich für euch tun könnte. Denn die Gottfakten gehören nicht mehr mir, sie gehören euch. Ihr müsst sie nur im Glauben nehmen. Frage, wie erkennen wir Gottfakten? Sie werden fast immer in Bezug auf die Vergangenheit aufgeführt. Also das, was Gott, was Jesus getan hat. Manchmal in Bezug auf die Gegenwart, nie in Bezug auf die Zukunft, das wären dann Verheißungen. Wenn sie in Bezug auf die Gegenwart stehen, dann mit Schlüsselwörtern wie in ihm oder in Christus. Weil wir durch den Glauben in vollkommener Einheit mit Christus sind, bedeutet ein Gottfakt, dass uns gehört, was Jesus freigesetzt hat. Deshalb nochmal, wir erhalten Gottfakten also nicht, indem wir um sie bitten, sondern indem wir sie einfach im Glauben nehmen. Zum Schluss noch ein ganz heißer Aspekt aus unserem Buch, basierend auf Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ich lese nochmal. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn wir das wirklich glaubten, so der Autor, dann beten wir Christen, nie wieder um seinen Segen. Wir sagten dann auch nie wieder zu anderen Christen, Gott segne dich, denn Gottfakten können nur durch nehmenden Glauben erlebt werden. Als Kinder Gottes sind wir unter seinem Segen. Wir hören deshalb auf, um Segen zu bitten. Stattdessen preisen wir Gott, dass er uns in Christus mit jeder geistlichen Segnung gesegnet hat und danken ihm dafür. Und dann leben wir seine Wohltaten in unserem Alltag aus und werden als Gesegnete unseren Mitmenschen zum Segen. Wir hören also auf, um Gottfakten zu bitten. Stattdessen freuen wir uns, dass sie uns bereits gehören und uns täglich zur Verfügung stehen. Amen.